Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 10. September 2024. Verpassen Sie nicht mein Interview mit dem deutschen Unternehmer und Verleger Holger Friedrich, dem Herausgeber der Berliner Zeitung, die für mich eine der interessantesten Zeitungen in Deutschland ist, weil sie eben nicht wie die meisten anderen, wie fast alle anderen da im Mainstream mitschwimmt, sondern immer auch wieder den Mut aufbringt, Gegensteuer zu geben, gängige Wahrheiten, offizielle Erzählungen und Verlautbarungen über die angeblich guten und angeblich bösen qualifiziert in Frage zu stellen. Und wie ich gehört habe, hat diese Zeitung Erfolg. Das freut mich. Und Holger Friedrich ist auch für sich gesehen eine hochinteressante, eine faszinierende Persönlichkeit. Aufgewachsen in Ost-Berlin, Schlosserlehre, dann Studium, hat sich früh selbstständig gemacht im Bereich IT, konnte seine erste Firma an SAP verkaufen, hat dort dann im Konzern wichtige Funktionen übernommen, Wechsel zu McKinsey, weitere Unternehmensgründung und. Also wirklich eine Self-Made-Man-Laufbahn nach ostdeutscher Art, sehr imponierend. Und 2019 hat Holger Friedrich die Berliner Zeitung übernommen als Außenseiter, als Quereinsteiger, hat auch viel Kritik einstecken müssen und so wie es jetzt aussieht, kann der Machertyp, dieser eben unternehmerisch hochbegabte Mann aus Ostberlin, kann hier die Früchte ernten. Das große Interview, wir sprechen über Zeitungen natürlich, über die Kunst des Zeitungsmachens, über auch die unternehmerischen Strategien, die Herr Friedrich da verfolgt mit der Berliner Zeitung, die Presselandschaft Deutschlands allgemein, aber natürlich auch etwas zeitdiagnostisch, wie er die Stellung seines Landes sieht und auch etwas ein Blick über den Tellerrand. Holger Friedrich natürlich als ehemaliger McKinsey-Mann und Unternehmer sehr weltweit orientiert und weltoffen unterwegs, also jemand, der auch die Entwicklungen in anderen Ländern zur Kenntnis nimmt. Wir haben auch die Gelegenheit, da etwas über China zu sprechen, was mich ja sehr fasziniert nach meiner Reise nach Shanghai. Grenzkontrollen in Deutschland. Plötzlich ist alles möglich. Jetzt hat man Ihnen seit Jahren erzählt, das geht gar nicht, wir können nicht, wir dürfen nicht, uns sind die Hände gebunden, das europäische Recht. Wir können da doch nicht einfach Grenzkontrollen machen, wir können doch nicht einfach abriegeln. Plötzlich unter dem Druck der Wahlergebnisse, ja, unter dem Druck der Opposition, das ist eben der Vorteil der Demokratie, wenn es Oppositionen gibt. In der Merkel-Demokratie hatten sie eben eine alternativlose Demokratie, gewissermaßen eine Scheindemokratie ohne richtige Opposition. Das hat eben dazu geführt, dass eine neue Partei entstanden ist, vielleicht sogar zwei neue Parteien, wobei die eine, die AfD, direkt im Grunde auf diese Merkel'sche Gewichtsverlagerung nach links zurückzuführen ist. Ja, und das ist jetzt eben das Resultat, das sehr gute Resultat, dass sie eben durch diese Opposition, auch wenn die von der Macht natürlich ausgebremst wird, worüber man sich kritisch verständigen kann, dass aber ungeachtet all dessen, ungeachtet all dieser kartellisierten und kartellistischen Verfilzungen in Berlin, die gibt es ja in Bern auch, die gibt es überall, und eben dem Versuch da die Opposition, die Unbequemen abzublocken, zu verteufeln, anzuschwärzen, der Erfolg der Opposition zeigt sich eben darin, dass sie aus der Opposition eben auch die Regierenden, sozusagen den Mainstream, führen kann. Und das lässt sich jetzt wunderbar zeigen an dieser fast schon dramatischen Schubumkehr, dieser wendehälsigen Schubumkehr all jener, die noch bis vor kurzem die AfD kritisiert haben wegen der Migrationspolitik mit den also heftigsten Unterstellungen und Zurechtweisungen, um es vorsichtig auszudrücken. Und heute versuchen die sozusagen die AfD noch zu übertrumpfen, punkto migrationspolitischer Härte. Die CDU, habe ich gelesen heute Morgen, will auch Frauen und Kinder zurückweisen. Das wird jetzt fast schon lustvoll betont, wird das gewissermaßen herausgestrichen. Und auch Nancy Faeser hat da in einer ziemlichen, ja, 180-Grad-Wende eine ganz neue Entschlossenheit an der Landesgrenze markiert. In der Sache ist das alles richtig. Und man soll sich in der Politik auch nicht zu sehr über den Opportunismus der Parteien aufregen. Sie zahlen in der Regel einen Preis dafür bei den Wahlen, denn die Glaubwürdigkeit ist offensichtlich hier nicht gegeben. Aber dass man sich eben bewegt, lieber opportunistisch in die richtige Richtung drehen, als stur beim Falschen zu bleiben. Und das ist ja etwas, was ich Ihnen hier oft gesagt habe, ist auch die Erfahrung aus der Schweiz, dass Sie eben Migrationsprobleme an der eigenen Landesgrenze lösen müssen. Und jetzt sind ja auch zahlreiche deutsche Verfassungsrechtler, unter anderem der frühere Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Hans-Jürgen Papier, hervorgetreten, aber auch andere, die gesagt haben, es sei rechtlich selbstverständlich möglich, mit Rückgriff auf Notlagen und Probleme Rückweisungen zu machen an der Grenze. Und das ist nun auch wieder hochinteressant, was das auslöst. Ich habe in den österreichischen Medien etwas nachgeschaut. Da wehren sich jetzt natürlich die Politiker. Der Innenminister Österreichs hat gesagt, ja, wir nehmen keinen Migranten auf, der an der deutschen Grenze zurückgewiesen wird. Wir akzeptieren das nicht. Die Deutschen müssen da Asylverfahren machen. Also es gibt jetzt da auch unterschiedliche Rechtsauslegungen. Aber es ist eben sehr interessant, wenn ein Land anfängt, Grenzkontrollen wieder ernsthaft durchzuführen aufgrund massiver illegaler Migration, zwingt das automatisch die anderen auch wieder zu Grenzkontrollen zurückzuführen. Und da werden Sie sehen, dass eben dieses System autonomer nationaler Grenzkontrollen, dieser organisierten Verantwortungslosigkeit in der Europäischen Union mit den Grenz- und Flüchtlingsabkommen Schengen und Dublin überlegen ist. Schengen und Dublin, das muss man in dieser Deutlichkeit sagen, sind institutionell gescheitert. Das haben schon verschiedene Ministerpräsidenten in der Europäischen Union gesagt, zum Beispiel Karl Nehammer in Österreich, aber auch Mark Rutte damals in Holland. Sie haben gesagt, Schengen und Dublin funktioniert nicht. Und man fragt sich einfach als Bürger, um Himmels Willen, wenn ihr das so seht, warum braucht ihr dann so lange, um hier gegenzudrehen? Warum habt ihr das nicht von Anfang an dann besser gemacht? Warum braucht es erst eine verteufelte Opposition, auf die ihr da einprügelt, unablässig? Und wenn es dann wirklich nicht mehr anders geht, wenn diese Opposition dann eben Erfolg hat, weil ihr das wichtige, brenzlige Thema so lange tabuisiert, erst dann seid ihr bereit, umzudrehen. Das ist natürlich hochgradig unglaubwürdig auf Seiten dieser Parteien, weil sie dokumentieren damit, dass ihnen das Land eigentlich weniger wichtig ist als ihre Machtpfründe, denn das Beidrehen, das Gegensteuern, das Umdrehen hat ja vor allem damit zu tun, dass sie Angst haben, dass ihnen eben die Opposition die Macht entwindet. Also das ist schon sehr interessant. Sie sehen jetzt einfach auch etwas, wie diese Parteien ticken, dass eben viele Parteien die Partei zu oberst stellen und nicht das Land. Das ist natürlich ein großes Problem. Aber immerhin, wir wollen das jetzt nicht einfach alles in Bausch und Bogen herunterputzen. Es ist eine am Ende natürlich, wenn auch späte, so doch erfolgreiche und erfreuliche, erfolgreich kann ich nicht sagen, erfreuliche Wende in der ganzen Migrationsdimension. Russland, da habe ich die Schlagzeile gelesen, die Russen könnten den Waffenbestand, den ganzen Waffenbestand der Bundeswehr in einem halben Jahr produzieren. Sehr interessantes Anschauungsbeispiel. Denn Österreich, auch da eine Nachricht, die aufhorchen lässt, Österreich verliert an Wirtschaftskraft. Die Konjunkturaussichten sind düster. Wir haben eine sinkende Wettbewerbsfähigkeit und zu hohe Schulden, also ein toxischer Mix. Österreich, ein Land, das ja sehr stark profitieren konnte von der Osterweiterung der Europäischen Union. Da sind die alten Verbindungslinien sozusagen KUK-mäßig wieder zusammengewachsen. Österreich leidet nun, ähnlich wie Deutschland, an einer softsozialistischen Entwicklung und dass vor allem eben die bürgerlichen Parteien hier nicht mehr die Kraft gehabt haben, an vernünftigen Grundsätzen festzuhalten. Das ist ja ganz generell das Problem, das Sie in Europa sehen. Man muss ja da nicht Politikwissenschaften oder Kernphysik studiert haben, um das zu durchschauen. Die Politik in Europa, in vielen Ländern, auch in der Schweiz, hat sich einfach von den erfolgreichen, bewährten Grundsätzen der Marktwirtschaft, des maßvollen Staates entfernt. Anstatt Freiheit und Eigenverantwortung weniger Staat, hat man überall das Gegenteil gemacht. Immer mehr Staat, immer weniger Freiheit, immer weniger Eigenverantwortung, immer mehr Steuern, höhere Abgaben. Ja, das ist ein Rezept für die Misere, das ist ein Rezept ins Elend. Nichts Neues, aber die Leute glauben sich das trotzdem immer wieder genehmigen zu können. Diesmal wird alles anders. Nein, es wird eben nicht alles anders. Man muss zurückkehren zu den vernünftigen, soliden, konservativen Grundsätzen. Fertig. Und das wird auch passieren, früher oder später. Und vor allem für die bürgerlichen Parteien, die da bei dieser Versoft-Sozialisierung mitgemacht haben, für die ist das ein etwas, ja, sagen wir mal, delikater, wendehälsiger Kantengang, der da gemacht wird. Heute Abend das große TV-Duell Kamala Harris gegen Donald Trump. Wir sind gespannt. Und in Sachsen zeichnet sich ab, das lese ich, dass der Ministerpräsident der CDU, Michael Kretschmer, der ja mit einem Großeinsatz es da geschafft hat, sich noch vor die AfD zu setzen, er scheint nun mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht zusammenspannen zu wollen. Da sind wir auch sehr neugierig, wie das funktioniert. Zumindest ja das BSW und die CDU sind ja in der Außenpolitik diametral entgegengesetzt. Wobei Michael Kretschmer hier einen nicht so drastischen Kurs gefahren ist. Migration, da habe ich mir noch die Notiz gemacht, SPD und CDU reden so, als ob es die AfD gar nicht gäbe. Und aus CDU-Sicht ist ja hochinteressant. Die CDU hat ja diese Brandmauer, wobei eine Brandmauer hat ja in einer Demokratie überhaupt nichts zu suchen. Die Brandmauer ist sozusagen das Sinnbild einer sich einmauernden, nicht mehr an ihre Stärken glaubenden Zivilisation geworden. Die Brandmauer, wir errichten sie auch gegen Russland, gegen China, gegen den Wettbewerb. Am Schluss mauern wir uns selber ein, im Glauben dadurch zum Glück zu kommen. Das ist natürlich alles Unsinn, kann nicht funktionieren, und in der Demokratie darf es sowieso keine Brandmauern geben gegenüber parlamentarisch gewählten Parteien und Kollegen, mit denen man ja zusammenarbeiten müsste. Nun, auf jeden Fall, die Brandmauer der CDU ist ja wesentlich dadurch begründet, dass die CDU gesagt hat, also mit dieser AfD kann man in migrationspolitischen Fragen nicht zusammenarbeiten, weil diese AfD ist ein fürchterlich fremdenfeindlicher Verbund. Jetzt übertrumpfen ja die CDU, zumindest rhetorisch, die AfD geradezu noch. Das heißt, der Grund für diese Brandmauer entfällt. Jetzt müsste ja im Grunde die CDU auf die AfD zugehen. Das wäre ja eine ganz logische Konsequenz dieses Verhaltens, dieses Wendemanövers. Aber können Sie sich natürlich vorstellen, man wird jetzt versuchen, sich selber da als den Nummer 1 migrationspolitischen, als Nummer 1 migrationspolitische Konsequenzfaktor in Deutschland zu positionieren. Aber es ist einfach hochinteressant, wie auch solche Dinge, eben solche Unglaubwürdigkeiten jetzt da immer deutlicher in den Blick geraten. Die österreichischen Grünen fordern ein Verbot privater Waffenkäufe nach dem Attentat von München, und eben über den Gerhard Karner, den Innenminister Österreichs, der da keine Migranten aus Deutschland zurücknehmen will, über den habe ich bereits gesprochen. Der Arbeitsminister Deutschlands, Hubertus Heil, ist ja auch ein hochinteressanter, sehr wirksamer, leider sehr wirksamer Politiker, der es immer wieder schafft, gewissermaßen unterhalb des Radars den Sozialismus in Deutschland immer weiter auszubreiten. Jetzt gibt vor allem in bürgerlichen, in unternehmerischen Kreisen sein Vorstoß zu reden, ein neues Lohngesetz. Und zwar sollen da die Firmen mit mehr Vorschriften und Einschränkungen belegt werden, vor allem dann, wenn sie sich um öffentliche Aufträge bewerben, also Lohnschutz, Lohnvorschriften, allerlei sonstige bürokratische Maßnahmen für alle Unternehmen, die sich um öffentliche Aufträge bewerben. Österreich noch eine Umfrage. Karl Nehammer und Herbert Kickl, also der CDU-Chef, der Kanzler und der FPÖ-Chef, die scheinen die Hauptfavoriten zu sein jetzt in der Ausmachung der Kanzlerschaft. Das ist das Duell, auf das alles zusteuert. Der SPÖ-Chef Andreas Babler sei da bereits außen vor, obwohl er gerade erst eine Brandrede gehalten hat, um da das Publikum vom Gegenteil zu überzeugen. Und dann noch letzte Meldung, James Earl Jones ist gestorben im Alter von 93 Jahren. Seine Stimme kennt die ganze Welt. Er ist der Mann, der Darth Vader in den ersten Star Wars Filmen die Stimme geliehen hat. Ist auch eine verdeckte Tragödie da noch passiert, denn der eigentliche Schauspieler, David Prowse, der Muskelmann, der gewissermaßen das Darth Vader-Kostüm getragen hat während der ersten drei Star Wars-Filme. Ich habe ihn mal interviewt in London. Ein sehr netter Mann, der zeitlebens darunter gelitten hat, dass man eben ihn nie gesehen hat und dass auch seine Stimme nicht verwendet wurde im Star Wars-Film. Also der Körper von Darth Vader wurde von einem anderen Schauspieler gespielt als die Stimme, und die Stimme, die so eindrücklich ist, stammt von James Earl Jones. James Earl Jones übrigens, der in vielen Filmen mitgemacht hat, unter anderem auch in einem gewissen Conan-Film, Conan the Barbarian mit Arnold Schwarzenegger. Da hat er den Gegenspieler des schwarzeneggerschen Muskelgebildes, des eben Conan, der Barbar, verkörpert. Zu Beginn der 80er Jahre lang ist Sir James Earl Jones im Alter von 93 Jahren gestorben. Meine Damen und Herren, ich bin am Ende meiner heutigen Nachrichtenumschau, bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen sehr schönen Tag und schauen Sie rein bei Holger Friedrich, und wir sehen uns spätestens morgen wieder. Ich melde mich zurück und freue mich, wenn Sie auch dann wieder gut ausgeschlafen dabei sind mit aufnahmefähigen Sinnesorganen. Machen Sie es gut. Bis morgen.